ARD.
Ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt die Zeit, wo ich dran sterben kann. Und dann hieß es auch noch, dass man dann an die Maschinen angeschlossen werden muss, wenn man krank wird. Und ich hatte wirklich Angst.
Erinnert ihr euch noch dran, womit ihr euch so mit 14 beschäftigt habt? Bei mir ging es in der Zeit um die ersten Partys. Es ging auch darum, welche Musik angesagt war und auch ums erste Mal verliebt sein. Aber ganz bestimmt nicht ums Thema Krankheit und schon gar nicht um die Angst, dass ich sterben könnte. Bei Lilian Pei war das anders. Und warum das so war, darüber sprechen wir jetzt. Und damit hallo zurück. Wir sind endlich zurück aus der Pause. Herzlich willkommen bei Abenteuer Diagnose, dem NDR Medizin Krimi Podcast. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk und führe euch durch die Geschichte. Falls ihr ganz neu dabei seid, wir lösen hier alle zwei Wochen einen spannenden Medizinkrimi. Es geht um Menschen wie Lilian Pei, die jahrelang unter mysteriösen Symptomen gelitten haben, und um Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose suchen mussten. Und ich sitze hier nicht allein vorm Mikrofon. Bei mir zu Gast ist heute Volker Prickelt. Er hat den Fall mitgebracht. Hallo Volker.
Hallo Anke, ich freue mich wieder hier zu sein, hier im Podcaststudio.
Volker, du hast bei deinen Recherchen ja ausführlich mit Lilian, ihren Eltern und Ärzten gesprochen. Und im Interview hat sie dir dabei auch von ihrer Todesangst erzählt. Wir haben es ja eben gehört. Was war das für eine schreckliche Situation, in der Lilian gedacht hat, dass sie sterben könnte?
Also Lilian spricht eine Art Test an, den sie im Krankenhaus bewältigen muss. Sie kommt im Sommer 2018 in die Uniklinik Münster, und zwar mit ganz heftigen Lungenproblemen. Atemnot, Lungenschmerzen, und die Ärzte sind dort sehr beunruhigt, aber sie wollen sich erstmal ein Bild machen, wollen erstmal wissen, was Lilians Lunge überhaupt leisten kann, und deshalb machen sie einen Belastungstest. Lilian muss auf einem Fahrrad strampeln und ist dabei an verschiedene Geräte angeschlossen.
Okay, also eine Spiroergometrie, so nennen Ärzte diese Untersuchung. Mhm. Vielleicht haben einige von euch die ja auch schon mal machen müssen. Dabei wird die Belastung immer weiter gesteigert, und mit einem EKG-Gerät wird dabei die Herzfunktion aufgezeichnet und gleichzeitig erfasst so eine Atemmaske, wie häufig und wie tief ihr atmet. Und dieser Test wird zum Beispiel gemacht, um Herz- oder Lungenerkrankungen auf den Grund zu gehen.
Ja, allerdings Lilian hat schon nach ganz kurzer Zeit Probleme, überhaupt weiter in die Pedale zu treten.
Ich habe aber die ganze Zeit schon gesagt, ich bekomme keine Luft mehr, ich kann so nicht mehr atmen. Ich hatte nicht die Kraft, dann zu sagen, ich stoppe jetzt.
Ja, und dann geht gar nichts mehr, sie bricht zusammen.
Volker, wir sind jetzt schon mitten in die Geschichte eingestiegen und ihr merkt schon, es wird dramatisch. Lass uns aber nochmal zurückspulen und zum Kennenlernen. Als du Lilian zum ersten Mal getroffen hast, wie waren da deine ersten Eindrücke? Was müssen wir über sie wissen?
Na, sie kam mir gleich sehr sympathisch vor, sehr redegewandt vor. Dass sie eine Kämpferin ist, das wusste ich schon vom Gespräch mit der Ärztin. Lilian ist heute Anfang 20, und als ich sie kennengelernt habe, muss ich sagen, ich hatte sofort eine Verbindung zu ihr, denn Lilian kommt wie ich aus Recklinghausen, einer netten Stadt im Norden des Ruhrgebiets. Ich hatte ja schon angedroht, dass ich jetzt ganz viel über Recklinghausen erzählen könnte.
Aber du hast mir eben schon erzählt, dass da auch Happe Kerkeling herkommt und noch so manche andere Berühmtheit.
Ganz genau. Aber ich fasse mich kurz, also im Norden des Ruhrgebiets, und die ganze Geschichte beginnt Anfang 2017. Lilian ist mit ihrer Mutter Suzanne und ihrer Schwester im Winterurlaub. In den letzten Ferientagen, da bekommt sie eine ganz heftige Erkältung mit Halsschmerzen. Als es freitags dann mit dem Reisebus wieder zurück ins Ruhrgebiet gehen soll, da fühlt sich die 14-Jährige nur noch schlapp. Und so erinnern sich Lilian und ihre Mutter Suzanne Pei daran.
Plötzlich Fieber, Schübe, die nicht mehr runtergingen. Und auf der Rückfahrt mit dem Bus konnte ich mich gar nicht mehr bewegen.
Das Fieber war über 39, zwei Tage vorher schon. Und wir hatten das zwar mit den üblichen Mitteln behandelt, aber es war nicht in den Griff zu kriegen.
Mit den üblichen Mitteln meint Suzanne Pei wahrscheinlich Tabletten aus der Reiseapotheke, also sowas wie Ibuprofen oder Paracetamol.
Genau, damit versucht sie ihrer Tochter die Fahrt irgendwie erträglicher zu machen, und auch nach der Ankunft zu Hause in Recklinghausen gibt sie Lilian weiter Paracetamol, steckt sie natürlich sofort ins Bett und greift außerdem zu den klassischen Hausmitteln wie Wadenwickeln.
Dann haben wir Samstag und Sonntag versucht, dieses Fieber in den Griff zu bekommen weiterhin, das war aber nicht möglich.
Jetzt reagiert ja jeder Körper auch ein bisschen anders auf Medikamente. Ich zum Beispiel komme super mit Ibuprofen klar, mein Mann dagegen gar nicht. Der braucht dann ASS. Aber wenn Fieber trotz Tabletten nach 2 bis 3 Tagen so gar nicht sinken will, dann sollte da doch lieber ein Arzt oder eine Ärztin draufschauen, gerade bei Kindern und Jugendlichen.
Genau, zu diesem Schluss kommt dann natürlich auch Lilians Mutter Suzanne am Montagmorgen. Und da ist nämlich absolut klar, dass das zur Schule gehen für Lilien überhaupt keine Option ist, zumal sie neben dem Fieber mittlerweile auch noch extreme Gelenkschmerzen hat. Susan Pye fährt mit ihr dann auch nicht zum Kinderarzt, sondern direkt in die nahegelegene Dattelner Kinderklinik. Und dort zeigen auch schon die ersten Untersuchungen in der Notaufnahme, dass Lilien wirklich ernsthaft krank sein muss und stationär aufgenommen werden muss.
Jetzt muss man einmal dazu sagen, normalerweise gehören in Anführungszeichen einfache Infekte mit Fieber, also zum Beispiel eine Erkältung, nicht in die Notaufnahme. Da reicht ja eigentlich eine Abklärung beim Kinderarzt oder Hausarzt. Es heißt ja eigentlich nur in die Notaufnahme, wenn es wirklich lebensbedrohlich ist. Jetzt ganz ehrlich, ich persönlich kann Susanne Pyes Sorge um Lilien total mitfühlen und hätte das an ihrer Stelle vermutlich genauso gemacht.
Ja, ich denke, vor allem die plötzlichen Gelenkschmerzen, die haben ihr einen Schreck eingejagt, denn Lilien konnte sich kaum noch bewegen, musste sich sogar stützen lassen beim Laufen.
In der Notaufnahme wird in solchen Fällen erstmal Fieber gemessen und es wird in der Regel auch Blut abgenommen und untersucht. Da wird zum Beispiel nach Entzündungsmarkern geschaut und auch nach Hinweisen auf eine akute Infektion.
Also ein Arzt aus der Dattelner Kinderklinik, der hat sie untersucht und am besten er stellt sich mal selbst vor.
Thomas Berger ist mein Name. Ich bin 60 Jahre alt. Ich bin Kinderarzt, Kinderrheumatologe und Kindergastroenterologe in der Spezialisierung, arbeite an der Kinderklinik in Datteln. Leite da die beiden Bereiche und bin seit über 30 Jahren im Geschäft.
Und damit ist klar, das ist ein alter Hase, der hat einen riesigen Erfahrungsschatz als, Krankheitsermittler. Was für einen ersten Eindruck hat er dir denn geschildert von Lilien? Hatte er aufgrund der Blutwerte gleich einen konkreten Verdacht, was bei ihr hinter diesem hohen Fieber und den Gelenkschmerzen steckt?
Na, zunächst einmal hat er schnell den Eindruck, dass das so kein normaler Infekt ist, wie man ihn im Winter mal bekommt. Und dafür sind die Beschwerden nach dem ersten Eindruck viel zu heftig und auch die Blutwerte, die er sich dann anschaut, sind ungewöhnlich.
Sie hatte sehr stark erhöhte Entzündungswerte, ein stark verändertes Blutbild und direkt auch so beunruhigende Konstellationen in den Laborwerten. Und dann fängt man eben an zu suchen in verschiedene Richtungen.
Eine Richtung, die sich mir sofort aufdrängt, ist Rheuma. Bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen ist das ja ganz typisch, dass es zu Fieberschüben und zu Gelenkschmerzen kommt.
Es gibt aber noch ein weiteres Symptom, das Thomas Berger ins Grübeln bringt. Als er Lilien untersucht, ist Liliens Mutter dabei. Sie erzählt natürlich vom Winterurlaub. Aber dann zeigt sie ihm einige Ausschläge an Armen und Beinen ihrer Tochter, zum Beispiel am Unterarm. Das sind so kleine hellrote Flecken, die ein dichtes Muster bilden.
Okay, das könnte ja auch ganz gut passen. Es gibt verschiedene rheumatische Erkrankungen, bei denen es auch zu einer Hautbeteiligung und zu Ausschlägen kommt. Bei Lupus ist das zum Beispiel oft so ein schmetterlingsförmiger Ausschlag im Gesicht. Und auch bei Gelenkrheuma können so lachsfarbene, nicht juckende Flecken auch an anderen Teilen des Körpers auftreten.
Ja, aber so ganz sicher ist Thomas Berger nicht. Denn Liliens Ausschlag hat, wie er mir erzählt hat, auch so einen juckenden, quaddeligen Anteil.
Das ist nicht das ganz typische Exanthem, der ganz typische Hautausschlag.
Okay, trotzdem gehört der Rheuma-Verdacht auf seine Liste der möglichen Diagnosen, die er jetzt durch weitere Tests abklären möchte. Volker, was steht da noch drauf? Könnte es nicht doch auch eine Infektion sein? Und zwar nicht irgendeine Feldwald-Wiesen-Erkältung, sondern vielleicht ja auch eine heftige Viruserkrankung.
Ja, klar, der erfahrene Kinderarzt und Rheumatologe spielt natürlich alle Möglichkeiten durch. Er und sein Team denken zum Beispiel über Grippe nach oder über pfeifersches Drüsenfieber.
Das ist eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus. Dafür könnte Liliens Alter sprechen. Das ist ja eine Krankheit, die macht vor allem bei Jugendlichen, die zum ersten Mal erkranken, ordentlich Beschwerden. Vielleicht hattet ihr ja auch schon pfeifersches Drüsenfieber, dann kennt ihr das. Fieberschübe, Kopf- und Gliederschmerzen, Halsschmerzen, die hatte Lilien ja auch zu Beginn im Winterurlaub. Und Hautausschlag muss nicht dabei sein, kann es aber. Also auch das kommt auf die Liste.
Genau. Der Kinderarzt schickt jetzt Blutproben von Lilien ins Labor und lässt die ziemlich intensiv durchtesten. Wobei es Lilien mittlerweile so schlecht geht, dass Thomas Berger immer mehr das Gefühl hat, dahinter muss mehr stecken als eine Virusinfektion.
Also das Fieber macht natürlich unruhig, wenn man nicht sofort klar hat, wo das dran liegen könnte. Also nach 3 Tagen Fieber wird man ja so als Arzt normalerweise noch nicht nervös, aber es war nicht klar, wo das herkommt. Und es ging ihr für so einen Infekt erstaunlich schlecht.
Nach ein paar Tagen liegen dann die Ergebnisse aus dem Labor vor. Und damit ist klar, es gibt bei Lilien eben keine Anzeichen für pfeifersches Drüsenfieber oder für eine andere Infektion. Allerdings sind die Entzündungswerte weiterhin auffällig hoch.
Und das könnte zurückführen zur Rheumaspur. Richtig. Also es könnte etwas entzündlich-rheumatisches sein, eine Autoimmunerkrankung. Auch für solche Erkrankungen gibt es ja zum Teil Marker im Blut. Neben den erhöhten Entzündungswerten, die ja relativ unspezifisch sind, gibt es zum Beispiel den sogenannten Rheumafaktor und es gibt so verschiedene Antikörper, die sich bei bestimmten Erkrankungen nachweisen lassen.
Ja, deshalb geht die Fahndung im Labor in Liliens Fall weiter. Aber auch bei diesen weiteren Tests kommt nichts dabei raus. Alle Rheuma-Werte, so sagte mir Thomas Berger, waren mehr oder weniger unauffällig.
Das muss für Lilien und ihre Mutter ja ganz schön frustrierend gewesen sein.
Ja, klar. Ja, die machen sich weiter große Sorgen, denn das Fieber will einfach nicht sinken. Vor allen Dingen nachts steigt Liliens Temperatur dramatisch an.
Das war dann wirklich so. Ich hatte dann, ich glaube, zur Höchstzeit am Ohrthermometer 41,5 Fieber. Und da habe ich mir vorgestellt, war davon überzeugt, ich bin eine andere Person, die aus der Hitze raus muss in die kühle Wand. Also das war dann wirklich, war davon überzeugt, ich kann jetzt in die Wand gehen.
Oh je, das klingt für mich, als wäre sie im Fieberdelirium. Hohes Fieber kann sich ja auch im Gehirn auswirken. Die Gehirnzellen reagieren dann ganz empfindlich auf Reize und machen Dinge, die sie sonst nie machen würden. Und das führt dann auch mal zu Halluzinationen oder Wahnvorstellungen. Jetzt haben wir gerade gehört, das Fieber hatte in der Spitze bei ihr 41,5 Grad. Wir haben das ja alle mal gelernt. Ab 42 Grad plus ist dann auch irgendwann Schluss, weil die Organe und das Gehirn Schaden nehmen. Sprich, die Nachtschicht auf Station hatte sicher alle Hände voll zu tun, Liliens Fieber zu senken.
Ja, so war das. Selbst auf starke, fiebersenkende Medikamente spricht sie kaum an und hat eigentlich nur noch rudimentäre Erinnerungen an das Krankenhauspersonal, wie sie reinkommen, rausgehen, sich immer wieder um sie kümmern.
Manche Krankenschwestern, die dann eben auch nicht mehr wussten nachts, was sie noch machen sollen, wo dann drei Ärzte plötzlich reinkamen und die ich auch gar nicht kannte. Es waren dann irgendwie Stationsärzte. Und das Schlimmste war aber eigentlich, dass ich nicht mehr zur Schule konnte. Also, dass ich da wirklich plötzlich einfach aus dem Leben raus war.
Da fühle ich so mit. Also ich glaube, mir hätte jetzt die Schule vielleicht nicht als erstes gefehlt. Aber im Krankenhaus liegen, das bedeutet ja auch nicht zu Hause sein. Die Familie ist weit weg, die Freundinnen sind weit weg. Man bekommt so überhaupt nichts mehr mit. Vor allem je länger so ein Krankenhausaufenthalt dauert.
Ja, und das war eine gefühlte Ewigkeit, denn Lilien bleibt insgesamt 4 Wochen in der Dattelner Kinderklinik. Und als sich auch nach 2 Wochen Diagnostik keine typischen Rheumazeichen im Blut zeigen, gehen Thomas Berger und sein Team dann doch mal alle weiteren Möglichkeiten durch.
Es wurde auch bedacht, dass manchmal auch bösartige Erkrankungen sich so ähnlich zeigen können. Also gerade im Jugendalter, Stichwort Leukämie, geht manchmal auch mit Fieber einher und hat dann manchmal eben auch sehr auffällige Veränderungen im Blutbild, die grob auch in die Richtung gehen könnten, wie das bei ihr war.
Boah, und das ist der letzte Verdacht, den man hören möchte, wenn das eigene Kind in der Klinik liegt. Leukämie ist, was die meisten von euch als Blutkrebs kennen. Dabei werden im Knochenmark kranke weiße Blutkörperchen gebildet, die andere gesunde Blutzellen verdrängen. Um eine Leukämie ganz sicher zu diagnostizieren, reicht aber ein Blutbild nicht aus. Dafür muss eine Knochenmarkpunktion durchgeführt werden. Das ist eine Untersuchung, vor der ich immer ziemlichen Respekt habe. Dabei wird eine spitze Hohlnadel bis in den Beckenknochen eingeführt, richtig reingedreht. Darüber wird dann Knochenmark entnommen. Bei mir wurde das noch nie gemacht, aber ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass das trotz örtlicher Betäubung ziemlich schmerzhaft sein kann. Wie war das denn für Lilien?
Na, ich habe so den Eindruck, Lilien hat weniger Angst vor diesem großen Pieks gehabt. Da gab es, glaube ich, noch ganz andere Ängste.
Mir war sogar egal, was es ist, aber es sollte kein Krebs sein. Da hatte ich wirklich Angst vor.
Und am schlimmsten ist ja immer die Wartezeit nach so einer Untersuchung.
Ja, das war bestimmt nicht leicht für Lilien und ihre Mutter. Aber als dann das Ergebnis endlich aus der Pathologie kommt, haben sie allen Grund zum Aufatmen. Zum Glück ist es kein Krebs.
Okay, eine super Nachricht. Aber jetzt ist Lilien ja schon seit mehreren Wochen im Krankenhaus. Das Fieber will nicht runter. Und um sie wirksam behandeln zu können, brauchen die Kinderärzte ja jetzt irgendwie eine Diagnose. Volker, lass uns doch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Thomas Berger hat eine Virusinfektion ausgeschlossen. Eine bösartige Erkrankung ist es zum Glück auch nicht. Für eine rheumatische Autoimmunerkrankung gibt es bisher aber auch keinen klaren Beweis. Was nun?
Thomas Berger trägt mit seinem Team jetzt nochmal alle Untersuchungsergebnisse zusammen. Am Ende ist es dann die Gesamtkonstellation. Fieberschübe, Gelenkschmerzen, Hautausschlag, hohe Entzündungswerte. Und bei Lilien ist jetzt auch ein spezieller Entzündungswert erhöht, das Calprotectin. All das zusammengenommen passt am besten zu einer Autoimmunerkrankung. Und wir sprechen in solchen Fällen dann immer von einer Ausschlussdiagnose. Alles andere hat Thomas Berger von seiner Fahndungsliste gestrichen. Übrig bleibt nur eine seltene rheumatische Fiebererkrankung, bei der sich aber im Blut keine typischen Rheumamarker nachweisen lassen. Und diese Fiebererkrankung, die heißt, wenn man ganz korrekt sein will, systemische juvenile idiopathische Arthritis oder kürzer und einfacher juveniler Morbus Still.
Ihr merkt vielleicht, wenn ihr auf der Suche nach guten Zungenbrechern seid, dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Wer es schafft, das dreimal schnell hintereinander und fehlerfrei auszusprechen, der bekommt, ich weiß noch nicht was, vielleicht den Abenteuerdiagnose-Superfan-Aufkleber.
Ja, sowas in der Art. Den könnten wir mal in Auftrag geben bei unserer Grafik.
Ich bleibe hier jetzt auch gerne bei der einfacheren Version. Juveniler Morbus Still. Juvenil bedeutet jung oder jugendlich und die Krankheit heißt Morbus Still, weil der Entdecker George Frederick Still hieß. Und es handelt sich, ganz stark vereinfacht erklärt, um eine Fehlfunktion der Immunzellen. Die bekämpfen ja normalerweise Krankheitserreger. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass die Zellen dafür über Botenstoffe miteinander kommunizieren und so eine ganz kontrollierte Entzündungsreaktion auslösen. Wenn die Erreger dann beseitigt sind, klingt auch die Entzündung ab. Und bei Lilien sind genau diese Immunzellen offenbar außer Kontrolle geraten. Ihre Immunzellen sind überaktiv und schütten immer wieder massenhaft Entzündungsbotenstoffe aus, auch wenn es dafür überhaupt keinen richtigen Anlass gibt. Warum das bei Morbus Still passiert, weiß man noch nicht. Was man weiß, ist, dass es dabei zu einer Entzündungskaskade kommt, die durch den ganzen Körper wandern kann, so wie Lilien das erlebt hat, mit Fieber, mit Gelenkschmerzen, mit Hautausschlag. Es können aber auch Organe in Mitleidenschaft gezogen werden. Und weil ja immer so die Frage ist, wie häufig sind diese seltenen Krankheiten, über die wir hier im Podcast sprechen? Pro Jahr erkranken nur 50 bis 80 Kinder in Deutschland an dieser Rheumaform. Wie hat denn Lilien mit ihren 14 Jahren auf diese Diagnose reagiert, Volker?
Nur, das hat sie schon ganz schön mitgenommen. Andererseits hat sie auch ein wenig Erleichterung verspürt. Jetzt ist ja klar, es ist kein Krebs, aber eben schon eine sehr bedrohliche Erkrankung. Denn der Kinderarzt teilt Mutter und Tochter jetzt mit, dass bei Lilien noch eine schwere Komplikation dazukommt. Die Probe aus dem Knochenmark hat nämlich gezeigt, dass sie ein sogenanntes Makrophagenaktivierungssyndrom hat. Was dabei ganz genau im Körper passiert, ist ziemlich kompliziert. Und Kinderarzt Thomas Berger hat mir das so erklärt.
Also das ganze Immunsystem, Entzündungssystem ist aktiviert. Das ist so bekannt. Und das führt dann dazu, dass die Organe reagieren auf die Entzündung. Das konnte man bei ihr im Knochenmark feststellen, dass da so einzelne Fresszellen sozusagen, Blutzellen, verschlungen hatten.
Das klingt ehrlich gesagt immer noch ziemlich kompliziert. Ich versuch's noch mal etwas einfacher runterzubrechen. Ihr könnt euch das Makrophagenaktivierungssyndrom in etwa so vorstellen wie so eine Art Amoklauf des Immunsystems. Dabei spielen vor allem die Makrophagen, die Fresszellen, verrückt und es werden wahnsinnig viele Entzündungsbotenstoffe freigesetzt. Wenn das Makrophagenaktivierungssyndrom nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird, kann das sogar tödlich enden. Und um diesen Amoklauf zu stoppen, braucht es hochdosiertes Cortison und oft noch weitere starke Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken.
Und die bekommt Lilien natürlich auch sofort in der Kinderklinik. Und die Fieberschübe lassen endlich nach. Das ist schon mal eine große Erleichterung. Das Allerbeste ist, dass Lilien nach gut einem Monat im Krankenhaus endlich wieder nach Hause darf.
Das hat sie bestimmt sehr gefeiert. Endlich wieder im eigenen Bett schlafen, endlich wieder Besuch von Freunden bekommen und vielleicht ja auch demnächst wieder zur Schule gehen?
Ja, aber wir sind hier noch nicht beim Happy End. Ganz kleiner Spoiler, Liliens Diagnosegeschichte ist hier noch lange nicht zu Ende. Durch die Diagnose juveniler Morbus Still verändert sich allerdings ihr Alltag erstmal stark.
Klar, das ist eine chronische Erkrankung, die auch gar nicht so leicht zu behandeln ist. Früher war die Prognose ziemlich schlecht. Mittlerweile gibt es zum Glück tolle moderne Medikamente. Damit erreichen 50-80% der betroffenen Kinder und Jugendlichen innerhalb von 10 Jahren sogar eine Remission. Das bedeutet, sie haben dann gar keine Beschwerden mehr und brauchen auch keine Medikamente mehr. Aber davon ist Lilien wahrscheinlich noch weit entfernt.
Und deshalb bezieht der Kinderarzt Thomas Berger aus der Dattelner Kinderklinik auf der Suche nach der richtigen Therapie sogar einen Kinderrheumatologen der Uniklinik Münster mit ein. Und Lilien bekommt dann ein starkes immununterdrückendes Medikament verschrieben. Unter anderem, wenn ich das richtig verstanden habe, Methotrexat, das ihre Beschwerden bessern soll.
Das wird nicht als Tablette gegeben, sondern muss gespritzt werden.
Ja, genau. Und zu Hause muss Lilien also lernen, da hat sie auch eine sehr ausführliche Anleitung von Thomas Berger bekommen, sich selbst Spritzen in den Bauch zu setzen.
Da hätte ich ehrlich gesagt mit 14 Jahren gestreikt. Das hätte ich mich nie getraut.
Ich auch nicht, never ever. Aber ihr Zustand bleibt fragil.
Ich hatte immer noch sehr, sehr viel Fieber. Ich war sehr viel krank. Ich habe natürlich in der Schule extrem viel gefehlt dementsprechend, musste das aber irgendwie nachholen. Und habe dann viel mit Lehrern natürlich auch gesprochen. Und von den Medikamenten her habe ich das eben, war ich regelmäßig in Datteln. Die haben das kontrolliert und dann wurde das Medikament auch irgendwann wieder abgesetzt, weil es eben nicht mehr so gewirkt hat.
Das klingt jetzt überhaupt nicht mehr nach einem normalen Teenager-Alltag, sondern nach einem total belastenden Auf und Ab. Lilian hat ja bei ihrem ersten Krankenhausaufenthalt schon so drunter gelitten, nicht zur Schule gehen zu können. Wie ist sie denn jetzt weiter damit fertig geworden?
Ja, so was ihre schulische Leistung angeht, da hat sie das, glaube ich, echt super hinbekommen, auch mit Hilfe ihrer Familie. Man muss dazu sagen, dass Lilians Vater selbst Lehrer ist und der hat auch geholfen, alles so ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Zum Beispiel, wenn Lilian wegen eines Krankheitsschubs nicht an Klassenarbeiten teilnehmen konnte, dann gab es später einen Nachholtest.
Wenn ich mir vorstelle, ich hätte mit 14, 15 immer wieder mit hohem Fieber krank zu Hause gelegen, da verpasse ich ja nicht nur Schulstoff, sondern auch ganz viele andere wichtige Dinge, die in der Klasse und in der Clique passieren. So dieses ganze soziale drumherum. Das muss Lilian doch zu schaffen gemacht haben, oder? Was war dein Eindruck im Interview?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also mein Eindruck war auch, das war ziemlich schwierig. Das hat aber, wenn ich das richtig verstanden habe, weniger an den Mitschülern gelegen als an den Lehrern, denen es manchmal am Verständnis gemangelt hat. Und unter anderem gab es im Laufe der Erkrankung sogar in der Stadt einen Schulwechsel. Und damit machen wir jetzt gleich mal einen Sprung, denn gut anderthalb Jahre sind inzwischen vergangen. Zunächst einmal gibt es ein neues Problem. Lilian bekommt starken Husten und Probleme mit ihrer Lunge. Sie kommt viel zu oft aus der Puste.
Also wenn man an ein großes Gebäude muss und es gibt eben keinen Aufzug, ja, dann steht man da und kann sich erstmal überlegen, wie komme ich jetzt die drei Stockwerke nach oben.
Und dann wird sie wieder richtig krank. Und Thomas Berger kommt wieder ins Spiel.
Der Kinderrheumatologe.
Wenige Zeit nach dem 16. Geburtstag hatte sie dann das erste Mal so eine richtige Lungenentzündung, wo wir davon ausgegangen sind, das ist wahrscheinlich eine Infektion. Und das ging dann in kurzem Abstand zweimal, also zwei solche Episoden.
Ich hatte als Kind auch einmal eine Lungenentzündung und ich erinnere mich noch total gut, wie schlimm das war, wie weh der Husten getan hat, dazu dann noch Schüttelfrost. Mich hat das damals wirklich 2 bis 3 Wochen komplett ausgenockt. Medizinisch stelle ich mir jetzt hier die Frage, ist es möglich, dass Lilian diese Infektion bekommt, weil sie dauerhaft mit Medikamenten behandelt wird, die das Immunsystem unterdrücken? Oder haben diese Lungenprobleme auch mit ihrer Rheumaerkrankung zu tun? Also hängen die mit dem Morbus Still zusammen?
Ja, das ist genau die Frage, die auch Thomas Berger beschäftigt. Der Dattelner Kinderarzt, der hatte nie das Gefühl gehabt, dass Lilian unter der Morbus-Still-Therapie so richtig stabil wird. Dafür ging es zu oft auf und ab. Es war spannend und gleichzeitig frustrierend, so nennt er diese Entwicklung. Wenn sie mal wieder berichtet, dass sie Atemnot beim Treppensteigen bekommt und dass sie sich unendlich schlapp fühlt. Und das Probleme mit der Lunge ist für ihn, wie er sagt, so etwas wie ein Aha-Effekt, dass vielleicht doch noch etwas anderes dahinter stecken könnte. Er denkt viel darüber nach und als Lilian dann die dritte Lungenentzündung bekommt, will er unbedingt nochmal Spezialisten hinzuziehen, wieder in der Uniklinik Münster, denn Lilian geht es wirklich schlecht wie nie.
Also ich meine, 3 Lungenentzündungen hintereinander ist natürlich, kann man sich vorstellen, macht ein Körper nicht einfach mit. Aber ich hatte dann richtig Flüssigkeit in der Lunge und da war eben die Frage, ist da vielleicht noch eine Lungenerkrankung hinter? Daran kann ich mich erinnern.
Okay, hat sie also möglicherweise noch eine andere Erkrankung, nicht nur den rheumatischen Morbus Still?
Also im Sommer, Juli 2018 soll das endlich geklärt werden. Nachdem sich Lilian einigermaßen von der letzten Lungenentzündung erholt hat, schickt Thomas Berger sie also an die Uniklinik Münster und zwar zu einem Arzt, der Lilians Fall schon kennt.
Ja, mein Name ist Helmut Witkowski. Ich bin Kinderarzt und Kinderrheumatologe an der Universitätsklinik in Münster und da schon seit einigen Jahren tätig.
Helmut Witkowski war es nämlich, der Lilians Ärzte in Datteln und vor allem seinem Kollegen Thomas Berger immer wieder beraten hat. Und jetzt sieht er aber Lilian zum ersten Mal persönlich und soll die Frage klären, was genau mit ihrer Lunge denn nicht stimmt.
Normalerweise ordnen Ärzte in so einem Fall als erstes ja so einige Standarduntersuchungen an. Zum Beispiel einen Lungenfunktionstest oder ein Röntgenbild der Lunge.
Ja, er lässt zuerst mal Lilians Lunge röntgen und dann schickt er sie zu diesem Ergometer-Test. Der soll zeigen, was Lilians Lunge überhaupt noch leisten kann.
Und hier sprechen wir jetzt von der Spiroergometrie, also diesem Belastungstest auf dem Fahrrad. Ihr erinnert euch sicher, mit der Situation sind wir ja in die heutige Folge eingestiegen.
Natürlich will Lilian so lange wie möglich durchhalten, aber sie bekommt einfach nicht genug Luft und sie hat das Gefühl, wirklich kurz vorm Ersticken zu sein.
Ich will auch die Werte nicht verfälschen. Ja, und dann irgendwann ging es eben so weit, dass ich gar nicht mehr denken konnte. Dann habe ich einfach so eine Panik gehabt, dass die von selbst gesagt haben, so, wir hören jetzt auf, es hat keinen Sinn. Und dann bin ich da weinend aus dem Raum gegangen.
Also ein ganz schön traumatisches Erlebnis auch für sie. Dieser Test zeigt aber auch ziemlich klar, ihre Lunge ist nicht mehr richtig leistungsfähig.
Ja, genau. Als erstes wird natürlich Helmut Witkowski informiert. Er schaut sich jetzt auch das frische Röntgenbild von Liliens Lunge an und entdeckt darauf eine Verschattung. Und das ist ein Anzeichen für eine Entzündung.
Und bedeutet, die Lungenentzündung ist nicht ausgeheilt, sondern irgendwas scheint da offenbar chronisch in der Lunge zu schwelen und behindert die Sauerstoffaufnahme in Liliens Körper. Bleibt ja die Frage, was das genau für eine Entzündung ist, was die ausgelöst hat.
Ja, aber diese Frage kann der Kinderrheumatologe jetzt auch nicht ohne weiteres beantworten. Aber er ist natürlich in der Uniklinik, das ist immer der Vorteil von den großen Kliniken, bestens vernetzt und zieht Lungenspezialisten hinzu.
Da hat sie letztendlich, war sie erstmal auf einer Normalstation, hat aber eine Lungendiagnostik mit CT der Lunge und eine Spiegelung mit Gewinnung von Lungenflüssigkeit bekommen.
Okay, da zünden die Ärzte also die nächste diagnostische Stufe. CT-Bilder, also Röntgenschichtbilder, liefern ein deutlich detaillierteres Bild als eine einfache Röntgenuntersuchung. Und eine Lungenspiegelung ist ja sogar ein invasives Verfahren. Dabei wird so ein dünner, biegsamer Schlauch in die Atemwege geschoben und damit können sich die Ärzte die Bronchien anschauen und sie können auch Proben nehmen. Solche Proben kann man dann im Labor untersuchen lassen, zum Beispiel auf Erreger, aber auch auf das Vorhandensein von bestimmten Entzündungszellen. Und oft lassen sich daraus dann Rückschlüsse ziehen, was genau die Entzündung auslöst.
Ja, aber in Liliens Fall eben nicht, denn die Untersuchungen zeigen noch kein klares Ergebnis. Und Helmut Witkowski, der Kinderrheumatologe, ist nachher nicht wirklich schlauer als zuvor und beschließt, die Entzündung erstmal als Teil vom Morbus Still zu betrachten und mit Cortison zu behandeln.
Wenn ihr öfter unseren Podcast hört, dann wisst ihr das wahrscheinlich. Cortison unterdrückt nicht nur das Immunsystem, sondern wirkt auch stark entzündungshemmend. Ist schon auch so eine kleine medizinische Wunderwaffe.
Ja, und die hilft dann auch Lilien. Die Entzündung im Röntgenbild geht zurück. Ihre Atembeschwerden bessern sich. Doch sobald das Cortison wieder ausgeschlichen wird, macht die Lunge wieder Probleme. Und das in einer Zeit, die schulisch eigentlich total fordernd ist, denn sie kommt bald in die Oberstufe, es stehen bald wichtige Klausuren an.
Und ich hoffe, sie hat richtig gute Freundinnen, die ihr die Treue gehalten haben in der Zeit, ne? Und sie unterstützt und aufgebaut haben.
Ja, da bin ich eigentlich sicher. Also sie hat mir erzählt, sie hat zum Beispiel eine sehr gute Freundin gehabt, mit der hat sie dann im Garten gelernt, weil ihr dort einfach so draußen das Atmen leichter gefallen ist als in geschlossenen Räumen.
Teilweise waren die, gab es auch ein, zwei Monate, die in Ordnung waren, aber so wirklich gut war es nicht.
Denn selbst in den Wochen, in denen die Lunge halbwegs okay ist und sie nicht gerade der Husten quält, hat sie merkwürdige Probleme. Und zwar beim Schlucken. Dazu muss man sagen, Lilien hat immer schon weiche Speisen bevorzugt. Und jetzt gibt es nur noch Breiiges zum Mittag. Oder soll es geben, wenn es ihr am liebsten ist, wie Kartoffelpüree oder Grießbrei. Sonst wird das Essen nämlich zur Strapaze und sie bekommt die Nahrung einfach nicht runter.
Es tut bis zu einem gewissen Grad sogar weh, also weil es eben unglaublich trocken ist, man wird es nicht wieder los. So ein bisschen, als würde man auf Sand kauen auch, weil eben diese Flüssigkeit fehlt. Oder als würde man in der Wüste versuchen, eben irgendwie was ohne Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Es geht eben nicht.
So wie du das beschrieben hast, Volker, habe ich ja zuerst an eine Schluckstörung gedacht. Mhm. Die Ursache für sowas kann eine gestörte Muskelfunktion beim Schlucken sein oder aber auch Erkrankungen wie Achalasie. Wenn ihr die nicht kennt und wissen wollt, was das ist, dann hört doch gerne mal in unsere Folge 89 rein.
Stimmt.
Das nur nebenbei. Aber Liliens eigene Schilderung, die klingt eher so, als hätte sie ein Problem mit Mundtrockenheit. Das kann ja zum Beispiel als Nebenwirkung von bestimmten Medikamenten auftreten, aber auch als Symptom von Erkrankungen.
Das ist Lilian selbst aber überhaupt nicht klar mit 17 Jahren. Und wahrscheinlich kann sie das damals deswegen auch nicht so klar benennen. Und ihren Ärzten gegenüber erwähnt sie dieses Problem jedenfalls überhaupt nicht. Und auch sie selbst und ihre Familie verlieren das dann schnell wieder aus dem Blick, weil einfach andere Dinge zu der Zeit wichtiger erscheinen.
Ihr könnt euch aber schon mal merken, dieser Punkt wird später nochmal wichtig werden. Auch wenn ich jetzt damit ein bisschen vorgreife, sowas erleben wir in unseren Medizinkrimis hier bei Abenteuer Diagnose ja immer wieder. Und es ist ja auch bei klassischen Krimis oft so, wenn die Ermittler früher von einem bestimmten Indiz erfahren hätten, wäre die Fahndung vielleicht ganz anders gelaufen und der Fall wäre früher gelöst worden. Volker, welche anderen Dinge sind denn zu der Zeit wichtiger bei Lilien?
Ja, wir sind jetzt im Herbst 2019 und da überfällt sie der nächste schwere Krankheitsschub. Sie hat plötzlich wieder heftige Lungenschmerzen, dramatische Atemnot, also wahrscheinlich wieder eine dieser rätselhaften Lungenentzündungen. Liliens ältere Schwester ist zum Glück zu Hause und ruft sofort den Rettungswagen. Es geht nach Datteln. Aber Liliens Zustand ist so dramatisch, dass sie am nächsten Morgen aus der Dattelner Kinderklinik sofort nach Münster wieder in die Uniklinik verlegt wird. Und wegen ihrer gefährlich niedrigen Sauerstoffsättigung kommt sie dort auf die Intensivstation. Und das ist eine Erfahrung, an die sie sich noch sehr gut erinnern konnte.
Man kommt sich vor wie in so einem Kabelkäfig fast schon. Also überall stehen Monitore, überall piept's, auch die ganze Nacht durch natürlich. Alle paar Minuten ist irgendwer drin und kontrolliert natürlich, wie sieht es aus. Das hat damals meine Schwester dann übernommen. Und die hat viel mit den Ärzten gesprochen, da eben auch an meinem Bett quasi diskutiert wurde, was machen wir jetzt.
Die Ärzte haben dann an ihrem Krankenbett vor ihr, und sie war wach, gesagt, wir wissen nicht, ob sie die Nacht überleben wird.
Das war jetzt wieder Liliens Mutter Suzanne, richtig?
Ja, und die hat das so mitgenommen, dass sie im Interview, das war mein Eindruck, gar nicht mehr weiter dran hören wollte.
Also, höchstes Verständnis, ne? Das ist ja eine Situation, für die mir auch einfach die Worte fehlen. Diese Vorstellung, dass das eigene Kind sterben könnte. Puh, wie gehen denn die Ärzte mit dieser Situation um?
Ja, der Kinderrheumatologe Helmut Witkowski ist natürlich selbst erschrocken über diese heftige Verschlechterung. Und aufs Neue denkt er wieder alles durch. Da ist dieser juvenile Morbus Still, dann sind da die Immunzellen, die bei Lilien außer Kontrolle sind. Und dann gab es zu Beginn auch noch die gefährliche Komplikation.
Du meinst dieses Mastzellaktivierungssyndrom.
Genau, und jetzt der lebensbedrohliche Zustand der Lunge.
Dann war relativ schnell klar, dass wir jetzt doch in eine andere Richtung denken müssen.
Was meint er denn mit andere Richtung? Kommt da wieder der Gedanke durch, dass Lilien vielleicht noch eine zweite Krankheit hat? Also macht er jetzt noch mal eine ganz neue Fahndungsliste auf?
Ja, in gewisser Weise schon. Es gibt Fallkonferenzen. Er berät sich mit Immunologen und Lungenspezialisten. Er liest Fachzeitschriften, sucht nach vergleichbaren Fällen. Aber es gibt so richtig keinen klaren Ansatzpunkt für eine andere Diagnose. Und klar ist, was auch immer Lilien hat, ist offenbar autoimmun und spricht auf die bisherige Therapie nicht ausreichend an. Und deshalb beschließen die Ärzte, es nochmal mit einem neuen Medikament zu versuchen, das gegen verschiedene Autoimmunerkrankungen wirkt.
Sondern das sind Medikamente, die wir als Small Molecule Inhibitoren bezeichnen, weil sie eben über den Mund aufgenommen werden können und dann bis in die Zelle hinein ihre Wirkung entfalten. Es war auch keine perfekte, durchschlagende Wirkung, aber immerhin.
Also, so ein bisschen zur Übersetzung. Er meint damit Medikamente, die einige von euch vielleicht unter dem Namen JAK-Inhibitoren kennen. Das sind ziemlich neue Wirkstoffe, die im Körper Enzyme blockieren, die normalerweise Entzündungssignale weiterleiten. Ist also auch ein Weg, um ein überaktives Immunsystem zu bremsen.
Ja, und Lilien bekommt jetzt den Wirkstoff Baricitinib.
Jetzt sagt Liliens Kinderrheumatologe, aber die hätten keine perfekte, keine durchschlagende Wirkung gehabt. Das klingt ja eigentlich ziemlich negativ. Was bedeutet das? Was meinte er damit, Volker?
Ja, es ist nicht so, dass dieses neue Medikament so gar nicht gewirkt hätte. Aber also die lebensbedrohliche Lungenentzündung, die geht zurück. Aber insgesamt geht es Lilien halt weiter schlecht. Atemnot und dann diese Gelenkschmerzen, die Gelenkschwäche und am besten immer mal wieder hinlegen. Und das ist dann so, dass sie mal wieder wochenlang zu Hause bleiben muss und sie hofft die ganze Zeit, dass sie demnächst endlich wieder zur Schule gehen kann. Und dann, Paukenschlag, beginnt die Corona-Pandemie.
Mit meiner Lungenfunktion, die ja sowieso schon unglaublich schlecht war. Also Schule war völlig ausgeschlossen zu dem Zeitpunkt dann für mich. Ging ja eine ganze Zeit sowieso nicht, für niemanden.
Also in der Situation hätte ich dann endgültig resigniert. Ich kann das total gut verstehen. Diese Zeit im Lockdown war ja schon für gesunde Kinder total belastend. Aber für Lilien mit ihrer kranken Lunge muss das ja noch mal schlimmer gewesen sein.
Heißt also monatelang mehr oder weniger zu Hause. Und als im Mai 2021 dann die Corona-Maßnahmen gelockert werden, da kämpft Lilien noch immer mit seltenen guten und vielen schlechten Phasen. Sie ist jetzt 18. Und das hat auch medizinisch Konsequenzen. Sie ist kein Fall mehr für die Kinderrheumatologie. Sie ist zu dem Zeitpunkt ja immer noch in der Uniklinik Münster in Behandlung. Ihr Arzt Helmut Witkowski übergibt den Fall jetzt allerdings an die Erwachsenenabteilung. Und so landet Lilien kurz darauf in der Sprechstunde einer neuen Ärztin, einer Rheumatologin, die gerade erst von der Uniklinik Gießen nach Münster gewechselt ist.
Mein Name ist Rebecca Hasseli-Frebel. Und sie hatte sich gemeldet, weil es ihr nicht so gut ging. Und ich hatte sie dann zwischen meine Sprechstunden geschoben, um eben zu schauen, was los ist, weil ich eben gelesen hatte, wie komplex auch die Vergangenheit bei ihr war und ich da nichts verpassen wollte. In irgendeiner Art und Weise ist ihr Immunsystem fehlreguliert und neigt dazu, seltene Sachen zu machen, leider.
Du hast mir ja vor dieser Aufzeichnung schon von Rebecca Hasseli-Frebel vorgeschwärmt.
Stimmt.
Und ich habe sie dann gleich gegoogelt und konnte auch verstehen, warum. Eine ganz junge Rheumatologin, die offenbar super engagiert ist und für ihre Forschung und auch neue Konzepte schon einige Preise gewonnen hat.
Dass die Ärztin super engagiert ist, das habe ich schon beim ersten Telefonat gemerkt. Sie liest sich auch ganz schnell in Liliens lange Akte ein, um gut vorbereitet zu sein für diesen spontanen Notfalltermin, zu dem Lilien kommt, weil ihr der Hals wehtut.
Ich rede erinnern, war das auch der Grund, warum ich zu der Frau Dr. Hasseli-Frebel gegangen bin, dass ich plötzlich angeschwollene Lymphknoten hatte, die eben ja schon fast gefährlich groß waren.
Dass die Lymphdrüsen am Hals anschwellen und wehtun, das habt ihr vermutlich alle schon mal erlebt. Meistens ist das harmlos und es steckt nur eine einfache Erkältung dahinter. Aber es gibt auch noch andere mögliche Ursachen, andere Infektionen, bestimmte rheumatische Erkrankungen, zum Beispiel auch der juvenile Morbus Still. Und im schlimmsten Fall bösartige Erkrankungen.
Naja, so all diese Möglichkeiten, die du gerade aufgezählt hast, die rattern sicher bei dem ersten Termin auch durch Rebecca Hasseli-Frebels Kopf. Sie tastet sofort Liliens Hals und ihre Lymphdrüsen ab und macht eine ganz ausführliche Anamnese. Und als neue Ärztin in dem Fall will sie es genau wissen und fragt Lilien ganz detailliert nach weiteren Auffälligkeiten. Lilien denkt kurz darüber nach und berichtet der Rheumatologin dann zum ersten Mal von den merkwürdigen Problemen beim Essen.
Da habe ich von der Mundtrockenheit gesprochen, dass mir Tränenflüssigkeit fehlt oft, dass ich sehr trockene Augen habe.
Das haben ja wahnsinnig viele Menschen und das klingt erstmal ziemlich banal. Mal ehrlich, würdet ihr sofort eurem Arzt davon erzählen? Also klar, dem Augenarzt. Aber für eine Rheumatologin kann so eine Info wirklich schlachtentscheidend sein.
Ja, und der Rheumatologin geht in diesem Moment auch geradezu ein Licht auf.
In der Rheumatologie haben wir eine klassische Erkrankung, die das häufiger macht.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar von euch jetzt wahrscheinlich schon eine leise Ahnung haben, in welche Richtung sie denkt. Alle anderen müssen sich noch einen kleinen Moment gedulden. Klar ist, die Ärztin hat einen neuen Verdacht und um dem nachzugehen, muss sie Liliens Drüsen genauer untersuchen.
Und deshalb will sich die Rheumatologin das im Ultraschall genauer anschauen und bemerkt dabei noch etwas.
Ich habe direkt, als sie dann bei mir war, notfallmäßig einen Ultraschall durchgeführt und hatte dann gesehen, dass die Drüsen, die Speicheldrüsen betroffen waren. Also alle beiden Speicheldrüsen auf beiden Seiten waren verändert im Ultraschall.
Okay, das bedeutet, es sind nicht nur die Lymphdrüsen am Hals. Und falls ihr jetzt sagt, hä, Speicheldrüsen, was ist das? Das ist ein Set aus großen und kleinen Drüsen im Mund und im Kieferbereich. Fun Fact, weil ich das immer so faszinierend finde, die produzieren zusammen normalerweise täglich bis zu 1,5 Liter Speichel.
Echt? Wie bitte? Echt so viel?
Wenn Speichel oder Lymphdrüsen im Ultraschall verändert aussehen, so wie bei Lilien, dann kann das zu der klassischen Rheumaerkrankung passen, die Rebecca Hasseli-Frebel bei Lilien im Verdacht hat. Es kann aber auch mal was Bösartiges dahinter stecken, so wie Lymphdrüsenkrebs.
Und das weiß natürlich auch die Rheumatologin. Um aber endgültige Gewissheit zu bekommen, ordnet sie jetzt mehrere Tests an. Erstens lässt Rebecca Hasseli-Frebel bei Lilien einen Lymphknoten entnehmen und auf entartete Zellen, also Krebszellen, untersuchen. Und zweitens gibt sie beim Labor in Auftrag, Liliens Blut auf bestimmte Antikörper zu testen, die für diese klassische Rheumaerkrankung typisch sind.
Sie zieht jetzt also das Fahndungsnetz ganz eng zusammen.
Ja, und wartet total gespannt auf die Befunde. Und dann kommt aus dem Labor die Nachricht, da sind keine bösartigen Zellen im Lymphknoten. Und das Ergebnis des Antikörpertests dagegen ist überraschend eindeutig.
Der Wert war so hoch, dass man nicht mehr sagen konnte, wie hoch, ne, sondern über das, was wir überhaupt noch im Haus messen können.
Und damit hält sie jetzt den Beweis in der Hand. Lilien hat wirklich eine zweite seltene rheumatische Erkrankung. Sie hat nicht nur Morbus Still, sondern auch ein Sjögren-Syndrom. Beim Sjögren-Syndrom greift das Immunsystem irrtümlich Zellen des eigenen Körpers an, und zwar vor allem die Speichel- und Tränendrüsen. Die entzünden sich und es wird immer mehr Drüsengewebe zerstört. Und die Drüsen können dann keine Flüssigkeit mehr produzieren. Die klassischen Symptome für diese Erkrankung sind ein staubtrockener Mund und auch trockene, brennende Augen.
Und das sind ja genau die beiden Symptome. Diese Mundtrockenheit, die hat sie erstmal vor allem als Kau- und Schluckbeschwerden wahrgenommen. Und die trockenen Augen, die hat sie einfach lange hingenommen, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen.
Die Symptome selbst, die klingen ja auch erstmal ziemlich alltäglich und gar nicht so dramatisch. Beim Sjögren-Syndrom kann beides aber so schlimm werden, dass die Erkrankten wirklich zur Verzweiflung treibt. Und das Problem ist, die Krankheit kann dann auch andere Teile des Körpers angreifen. Zum Beispiel die Haut, die Lymphdrüsen, Gelenke, aber auch innere Organe, wie zum Beispiel die Nieren oder die Lunge.
Und das ist in Liliens Fall laut Rebecca Hasseli-Frebel echt der Knackpunkt gewesen. Mit dieser neuen Diagnose passt auf einmal alles zusammen.
Die Lunge kann beim Sjögren auch betroffen sein. Die war davor ja unter dem Deckmantel des Still eingestuft worden.
Das muss ein extrem befriedigender und vor allem erleichternder Aha-Moment für alle Beteiligten gewesen sein. Denn genau diese Frage, warum Liliens Lunge immer wieder so lebensbedrohlich entzündet ist, hat ihre Ärzte ja jahrelang auf Trab gehalten. Also, Lilien hat gleichzeitig den jugendlichen Morbus Still und das Sjögren-Syndrom.
Und damit ist sie was ganz Besonderes, denn sie hat als eine von wenigen Jugendlichen weltweit diese beiden Diagnosen. Und so hat es mir die Ärztin erzählt.
Wie geht Lilien denn um mit dieser neuen Diagnose?
Endlich weiß sie, dass da nicht etwas in Anführungsstrichen Seltsames oder Komisches, wie sie es mal salopp gesagt hat, mit ihr passiert ist. Es gibt einfach einen ganz konkreten Grund dafür.
Ein Gefühl von Befreiung, also ein befreites Gefühl. Und das tut dann sehr gut. Auch wenn es einem natürlich dann Angst macht, okay, ist es vielleicht die ganzen Jahre was Ernsteres gewesen, was keiner gesehen hat, weil natürlich das Still-Syndrom unglaublich präsent war.
Also ich verstehe ihr Gefühl total. Das würde mir genauso gehen. Wobei die Kinderrheumatologen in Datteln und in Münster den Fall ja schon sehr ernst genommen und auch eine gute Betreuung gemacht haben.
Auf jeden Fall. Vielleicht hätten sie früher drauf kommen können, wenn Lilien über die Mundtrockenheit berichtet hätte oder wenn die Ärzte danach gefragt hätten.
Ja, andererseits muss man sagen, es gibt das Sjögren-Syndrom bei Kindern und Jugendlichen wirklich so gut wie nie.
Stimmt.
Insofern würde ich jetzt hier mal so ganz salomonisch sagen, Rebecca Hasseli-Frebel hatte vielleicht auch den Vorteil, dass sie ganz neu und völlig unvoreingenommen auf den Fall geguckt hat. Und das hat es ihr dann vielleicht auch etwas leichter gemacht, diese Nuss zu knacken. Wobei so ein bisschen Knackerei hatte sie ja dann auch nach der Diagnose noch vor sich, denn sie musste ja auch noch eine wirksame Therapie finden.
Ja, das war alles andere auch als einfach passend zum Fall. Neben Cortison bekommt Lilien jetzt ein hochwirksames Rheuma-Medikament, nämlich einen anderen JAK-Inhibitoren. Und der schlägt gut an und hilft beide Erkrankungen, den Morbus Still und das Sjögren-Syndrom, in Schach zu halten. Gegen den Mangel an Flüssigkeit helfen Augentropfen und Speichelersatzprodukte.
Also das sind solche Mundsprays oder Lösungen, die den Mund befeuchten.
Ja, und jetzt 4 Jahre später hat beim Interview eine junge Frau vor mir gesessen, die selbstbewusst ins Leben schaut, die zwar immer noch mit ihren Kräften haushalten muss, aber die Symptome, die ihr so lange zu schaffen gemacht haben, also die Lungenentzündung und Fieberschübe, die gehören der Vergangenheit an.
Also das ist nicht nur zurückgegangen, das habe ich seit langem nicht mehr gehabt. Also da würde ich jetzt auch tatsächlich von Jahren sprechen.
Im Sommer bin ich mit ihr zelten gewesen. Da hatte ich mehr Probleme als sie wegen meinem Rücken und dem Schlafen. Da war sie tatsächlich besser dran. Aber wir machen das, was geht.
Da kann ich mich jetzt sehr gut in Liliens Mutter einfühlen. Ich war gerade auch ein paar Tage zelten in Schweden. Zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Und ich sag mal so, die erste Nacht habe ich kaum geschlafen. Aha. Trotz wirklich guter Isomatte. Zurück zu Lilien. Ich finde es ja wahnsinnig toll, dass es ihr mittlerweile so gut geht. Du hast gesagt, sie schaut auch selbstbewusst ins Leben. Was heißt das? Was macht sie gerade? Was hat sie vor?
Naja, so die Oberstufe, das Abitur, das hat sie ja quasi vom Krankenbett aus gewuppt. Und danach hat sie zu studieren begonnen. Das war eine zunächst schwierige Erfahrung. Auch da war es wie bei den Lehrern. Einige Professoren wollten einfach nicht akzeptieren, dass sie zum Beispiel bei Klausuren Probleme mit der Kraft in den Händen hat, nicht so schnell ist wie andere. Und sie hat das Studium zunächst abgebrochen und sich nach einer Alternative umgeschaut. Und sie hat mir im Interview erzählt und jetzt auch noch vor ein paar Tagen bestätigt, dass sie auf einem neuen und vielversprechenden Kurs ist und schrieb, ich wurde vor 2 Monaten angenommen für das duale Studium Bachelor of Laws, welches im September 2025 startet. Die Aufnahmeprüfung sowie die Untersuchung beim Amtsarzt habe ich bestanden.
Toll, Glückwunsch. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, weiter so, Lilien. Ich hoffe, sie kann jetzt all das nachholen, was sie während der jahrelangen Krankheit verpasst hat. Danke, dass du den Fall mitgebracht hast, Volker.
Gerne.
Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine Geschichte, die klar macht, was für eine Herausforderung und was für eine Belastung das ist, wenn Kinder Rheuma bekommen. Sowohl für die betroffenen Familien als auch für die Ärzte und Ärztinnen. Mich würde interessieren, habt ihr damit auch Erfahrungen? Dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns
über eure Mails und auch über Feedback, wie euch Liliens Geschichte gefallen hat. Die Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Und falls ihr es nicht schon tut, folgt uns, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Die nächste gibt's wie gewohnt in 2 Wochen. Volker, dir sage ich schon mal tschüss.
Tschüss auch von mir.
Und für euch zum Schluss wie immer noch ein Hörtipp. Und zwar Seelenfänger vom BR, der Podcast über Sekten, religiöse Bewegungen und esoterische Gemeinschaften. Diesmal geht es um eine pseudomedizinische Ideologie, die germanische neue Medizin. Die Anhängerinnen dieser Ideologie glauben, dass Rike Gerd Hamer, ein ehemaliger Arzt, einen neuen Weg gefunden hat, Krankheiten zu heilen. Das Team um die Podcast-Hosts Emily Glaser und Dennis Müller erforscht seine Lebensgeschichte und erzählt von seinen Verbindungen in die rechtsextreme Szene. Außerdem begleiten sie Aussteigerin Caro, die in der germanischen neuen Medizin aufgewachsen ist. Die Folge heißt Seelenfänger, Diagnose Tod. Auf jeden Fall hörenswert. Findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
ARD